Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um einen kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich in Biel im Zentrum für Onkologie, mitten im Bahnhofareal. Medin ist der Name von diesem Ambulatorium, ist ein Teil vom Spitalzentrum in Biel. Und dort arbeitet Nathalie Ogini. Sie war früher Pflegefachfrau und hat sich dann als Therapeutin und Psychoonkologin mit einer langen Weiterbildung auch ausgebildet. Frau Ogini, was war eure Motivation zu dieser Weiterbildung?
Ja, ich war schon als junge Pflegefachfrau eher die mich für Geschichten interessiert hat, für das, was die Leute bewegt, als für die technischen pflegerischen Tätigkeiten. Und für mich war immer klar, dass ich etwas in diese Richtung machen möchte, wo ich näher an den Geschichten, an den Themen bin, die die Leute nebst den Krankheiten bewegt, auf der emotionalen Ebene, auf der seelischen Ebene. Und darum war es sehr klar, dass mein Weg in diese Richtung geht. Ja.
Es ist ein Weg, wo dir immer wieder mit Menschen zu tun haben, die Krebs haben, mit einer Diagnose, wo für sie der Boden unter den Füßen weggeht. Wie belastend ist das im Alltag auch für euch?
Das werde ich häufig gefragt. Das ist eine Frage, die wichtig ist, die ich mir selber auch immer wieder stelle, für gut mir selber achtsam zu sein. Ich habe es für mich eigentlich so geklärt, oder für mich ist es wie ein Privileg, dass ich darf so nah an diesen Geschichten der Menschen sein, wirklich am Puls vom Leben, von ihrem Leiden, von ihren Freuden. Und durch das ist es so sinnstiftend, dass, glaube ich, der Teil, der belastend ist, was es natürlich auch gibt und bewegt, irgendwo in ein Gleichgewicht für mich ist zwischen Belastung und sinnstiftender Arbeit. Also ich erlebe es mehr als Privileg dürfen. So
ist es manchmal schwierig, sich auch ein bisschen abzugrenzen? Muss man das überhaupt? Oder wie weit lässt man auch in dem Sinn Schmerzen und Sachen zu, die einem sehr bewegen?
Ja. Es ist sicher immer wieder eine Herausforderung und gleichzeitig finde ich auch wichtig, dass man sich bewegen lässt, dass man sich berühren lässt, dass man durch das auch kann, überhaupt eine gute Begleitung zu machen. Natürlich immer mit der nötigen professionellen Distanz im Sinn von, okay, ich lasse die Geschichte auch bei den Leuten wieder. Aber im Moment von der Begegnung finde ich es wichtig, dass man sich sehr vollumfänglich darauf einlassen kann und daheim dann aber auch wieder loslassen. Ja.
Weil ich wüsste nicht genau, was macht eine Psychoonkologin?
Eine Psychoonkologin ist eigentlich wie eine Begleitperson im ganzen Prozess von jemandem, der in dieser ganzen Krankheitsverarbeitung innen ist, der betroffen ist von Krebs, der so viele körperliche Therapien oder Operationen oder Medikamente wie muss erleiden oder wie muss durch die Geschichte durchgehen, wo wir versuchen, die psychische Ebene dort zu begleiten oder zu stärken, zu schauen, wo sind die Ressourcen von diesen Patienten, was brauchen sie, für in diesem ganzen Innen psychisch gesund zu bleiben, für auch können, das Gefühl von der ganzheitlichen Begleitung auch zu haben, so, dass sie dort wie abgeholt sind auf verschiedenen Ebenen, dass es genau so eine Wichtigkeit hat, psychisch dürfen gesund bleiben in diesem ganzen Prozess von der Krankheitsbewältigung, wo sie sehr stark körperlich gefordert werden. Auch.
Mit was für jetzt Hauptproblem, dass ich mir das vorstellen kann, kommen die Leute zu euch?
Sehr häufig ist es so eine Form von Fassungslosigkeit oder Hilflosigkeit, wo die Leute drinnen sind. Ein Gefühl von, der Boden wird ihnen unter den Füße weggezogen, sie haben wie nie mehr Halt, wissen gar nicht mehr, wie sie das, die nächsten Schritte bewältigen sollen, brauchen wie eine Anlaufstelle, wo das wie mitträgt, wo mal hilft ordnen, vielleicht auch gewisse Sachen übersetzen, wo wie nicht mehr so klar ist, wo eine, durch die ganze Belastung wie nicht möglich ist, dort so ein bisschen Distanz auf verschiedene Themenbereiche zu nehmen. Häufig sind es Ängste, die da sind. Existenzielle Ängste, Ängste, stirbe ich jetzt an diesem Krebs? Oder was heisst es, wenn ich überlebe, mit was für Folgen? Trauer ist ein grosses Thema. Also nicht nur Trauer, weil man vielleicht selber von dieser Welt müsste gehen, sondern Trauer auch, weil ich ein neues Körperbild vielleicht habe, wenn ich Haare verliere oder wenn ich einen künstlichen Darmausgang habe und nicht mehr, vom Aussehen nicht mehr die gleiche Person bin. Es sind ganz viele verschiedene Themen, mit was es die Leute kommen. So, aber Ängste, Trauer, Unsicherheit, das ist sicher ein grosses Thema.
Eure Methode ist ja oft das Gespräch. Hilft schon ein Gespräch mit denen, jetzt in Situationen besser umzugehen können?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich denke, das Gespräch ist etwas Wichtiges. Vor allem einfach mal dürfen den Leuten zuhören, also das mittragen oder mit aushalten, was sie hier erleben und auch etwas können dort, dort können nachfragen, dort das Interesse haben und nicht wollen, wegzuhören, weil es einfach zu schwer ist, sondern dabei bleiben an dieser Thematik, die es eben gerade bewegt, die Menschen. Und gleichzeitig, denke ich, hat es manchmal auch Grenzen, das Gespräch. Also ich war mal an einem Kongress, der heisst «Reden reicht nicht». Also dass es wie manchmal auch ganz etwas Praktisches braucht, wie eine Entspannungstechnik oder einfach eine Atemübung oder ich bin auch noch Hypnosetherapeutin, vielleicht auch mal eine Hypnose können zu machen, für wieder ein bisschen zu sich zu finden. Und dort ist dann manchmal nicht auf der kognitiven Ebene, auf der Bewusstseinsebene, sondern wirklich auf der können zur Ruhe kommen im Körper. Und da braucht es manchmal praktische Tools, sage ich mal, oder Werkzeuge, die die Leute können anwenden können.
Auf die Therapieform komme ich nachher gerne noch zu reden. Aber ich möchte noch wissen, wie stark seid ihr da involviert in diesem ganzen Team von Behandlung, Therapiefindung oder einem nächsten Schritt, sei es Bestrahlung oder Operation? Seid ihr Teil von dem, wo man immer wieder sagt, Krebsboard?
Mhm. Also, ihr meint, sprechen jetzt das Tumorboard an, ja, oder wie? Also wir sind nicht direkt ein Teil vom Tumorboard, aber wir sind ein Teil von einem interdisziplinären Team, ganz praktisch im Alltag, da wir hier auf der Onkologie arbeiten, mit den Onkologen, mit den Pflegefachleuten von der Onkologie, mit den spezialisierten Nurses in den verschiedenen Kliniken, weil die Patienten ja ganz viele verschiedene Bereiche, in verschiedenen Bereichen involviert sind, nicht nur auf der Onkologie, manchmal müssen sie auch zum Chirurg, weil sie eine Operation ansteht, oder eben in die Radiotherapie, wie ihr es gesagt habt, in die Radio-Onkologie. Und wir haben zum Beispiel so einen interdisziplinären Fallrapport, wo wir Patienten besprechen und schauen, okay, was braucht es aus all diesen verschiedenen Bereichen für eine gute Unterstützung, einem Patienten zu geben in dieser Krebstherapiesituation.
Werden euch Patienten zugewiesen oder wie finden sie sich?
Ja, sie werden uns zugewiesen, entweder von den Onkologen oder von der Pflege oder von den verschiedenen Zentren, Kliniken. Manchmal melden sich aber Patienten von sich aus, weil sie auf der Homepage es gesehen haben oder sich von jemandem gehört haben, dass es doch noch psychologische oder psycho-onkologische Unterstützung gäbe. Genau.
Gibt es dort auch so die Vorbehalte, also ich bin doch kein Fall für Psychologie oder Psychiatrie, also wollte die Hilfe gar nicht in Anspruch nehmen?
Ja, ich denke, der Vorbehalt gibt es sehr stark, dass es immer noch sehr fest verbunden ist mit dem Gedanken, ich bin doch nicht psychisch krank, ich brauche das nicht, ich spinne doch nicht, genau, ich habe das selber und ich würde mich erst, wenn es gar nicht mehr geht, melden, die gibt es. Aber ich denke, gerade auf der Onkologie, wo so viel darüber geredet wird, oder ob bei uns im ganzen Spitalzentrum, wo das wie so ein bisschen zu einer Normalität geworden ist, dass man uns auf den Stationen sieht. Wir gehen ja die stationären Patienten besuchen, wie hier auch die Ambulanten. Wird es immer wieder ein bisschen kommuniziert und ist ein bisschen niederschwelliger geworden. Und ich glaube, für die Leute dann auch einfacher, diesen Schritt zu uns können, zu machen und zu merken, es ist aufgrund von meinem körperlichen Leiden, dass ich psychisch an meine Grenzen komme und dass das immer wieder einfach auch ein Teil von meinem Netzwerk kann sein kann, dass ich mir dort Unterstützung suchen kann.
Ratet ihr denn auch, dass man zum Beispiel mit Partner oder Partnerinnen eure Hilfe in Anspruch nimmt?
Ja, also das, ihr redet jetzt von den Angehörigen, mhm. oder wie? Ja, genau, also unser Angebot, das ist ganz wichtig, soll auch den Angehörigen zur Verfügung stehen. Es ist gar nicht so selten, dass wir manchmal mehr Angehörige begleiten als Patienten selber, weil es gerade für die Nahestehenden auch ganz schwierig ist, das auszuhalten, dass man wie ja, der Liebste eigentlich so in herausfordernden Prozessen drinnen ist und dass sie dort auch die Unterstützung brauchen oder dass wir auch Familiengespräche haben, wo wir wie unterstützen, dass sie wieder Kommunikation innerhalb der Familie finden, dort, wo es manchmal keine Worte mehr gibt. Wir so versuchen, Brücken zu bauen dort. Also das ist sehr häufig so, dass Angehörige oder Familien da sind.
Genau über das Thema unterhalte ich mich in einem von den nächsten Podcasts mit einer Dame, die ihren Partner auch pflegt seit vielen Jahren. Und ich denke mir, da können wir dann vielleicht auch noch die Bedürfnisse ein bisschen vertiefen. Vielleicht zurück zu diesen Therapieformen. Das Gespräch ist das eine. Der hat gesagt, es gibt aber auch noch ganz andere, zum Beispiel eure Hypnosetherapie. Mhm. Hypnose hat ja so den Beigeschmack, es ist so eine Zirkusnummer, man tut die Leute auf die Bühne bitten und sie beißen ihnen Zitronen und schwärmen, wie toll ja, das genau. ist. Wie muss ich mir so eine Hypnosetherapie bei euch vorstellen?
Ja, genau. Hypnosetherapie, auch da gibt es ganz viele Vorurteile. Oder eben, man verbindet es gerade mit einer Showhypnose, wo man wie das Gefühl hat, da ist jemand, der Kontrolle über einen übernimmt und man ist ausgeliefert und man wird ein bisschen zum Aff gemacht. Und so ist es natürlich nicht. Also Hypnosetherapie ist übrigens etwas, das im ganzen Gesundheitswesen oder Medizin immer wie mehr zum Tragen kommt, weil man wie weiss, was für eine Wirkungskraft dahinter steckt. Es geht dort eigentlich zusammenfassend darum, die Selbstheilungskräfte, die jeder Mensch in sich trägt, seine Selbstwirksamkeit, all seine Ressourcen eigentlich durch den entspannten Zustand, den man in der Hypnose möchte erleben oder bewirken, kann vollumfänglich zu Nutzen machen. Also, dass man eigentlich das aktiviert, was einem gut tut oder wo einem in seinem Ziel, in, ich sage jetzt, es kann sein, mal Umgang mit Schmerz oder, das, oder Umgang mit Ängsten, dort wie kann unterstützen, wo uns manchmal so unser Bewusstsein ein bisschen in die Quere kommt, unsere Bewertungen. Und in der Hypnose schaffen wir eben mit dem Unterbewusstsein, wo übrigens etwa 90% von unseren Reaktionen ausmacht, versuchen wir dort ja, einen Booster zu geben, sage ich mal. Also man sagt, so gute Suggestionen, gute Impulse, dass die eigene Kraft wieder kann.
Wie muss ich mir das vorstellen, konkret? Ich komme zu euch und ihr schaut mir tief in die Augen und was passiert nachher?
Ja, genau. Also ich sage den Leuten immer, ich bin weder irgendein Zauberer, noch habe ich einen Zauberstab in der Hand, noch bin ich irgendetwas, das etwas Besonderes kann. Sondern das, was passiert, ist ja eigentlich im Mensch selber angelegt. Das heisst, ich versuche, wie zuerst mal das Vertrauen zu schaffen, eine therapeutische Beziehung zu schaffen, wo der Patient oder wo ihr in dem Sinn auch bereit seid, sich zu entspannen und mal darauf einzulassen überhaupt. Das ist mal die Voraussetzung, dass man sich wohlfühlt und dass ihr auch wisst, dass ihr jederzeit könnt Stopp sagen könnt. Ihr seid in dem Sinn nicht wegbeamt, sondern im Gegenteil, ihr seid eigentlich sehr da. Es ist nicht die Idee, dass ihr schlaft, sondern es ist die Idee, dass ihr präsent bleibt. Auf einer Ebene, auf der anderen Ebene, dass der Körper und der Geist auch so wie zu einer Ruhe kommt, zu einer Entspannung kommt. Die Leute können sich das ändern noch so ein bisschen vorstellen wie eine Meditation. Das ist den Leuten manchmal noch fast ein bisschen näher.
Also ein Tagtraum.
Wie ein Tagtraum, genau. Es ist manchmal so eine Zwischenebene zwischen nicht schlafen und noch nicht ganz wach. Und es ist ja ein ganz natürlicher Zustand. Hypnose ist ja eigentlich ein tranceartiger Zustand, den wir auch sonst im Leben haben. Also wenn wenn man den Kindern zuschaut, die, sag ich mal, am Lego spielen sind und völlig vertäuft in ihr Spiel, dann hören sie auch nicht so wirklich, was aussen läuft und sind ganz präsent und konzentriert, aber jederzeit könnten sie auch wieder daraus rausgehen. Aber das, und genau diese Momente versucht man sich im Positiven zu nutzen zu machen, weil Hypnose findet auch statt, wenn Menschen beim Onkologen sitzen und eine Diagnose eröffnet bekommen. Und dann ist es wie eine schlechte Form. Also es ist wie, man ist so aufgeschaltet, dass man jedes Wort noch viel stärker wahrnimmt, was vielleicht der Onkolog einem sagt. Also, und man hört vielleicht Wörter, die so stark bleiben hängen, dass sie eher zu einer Belastung natürlich werden und bleiben. Und in der Hypnose, wie wir sie hier brauchen, ist es genau das Gegenteil. Man versucht, den Moment von der Präsenz zu nutzen, aber für etwas Positives zu implementieren.
So. Wie bringt ihr mit in den Zustand? Also, der gesagt, die Voraussetzung ist, dass ich Vertrauen habe. Mhm. Das habe ich jetzt. Mhm. Was passiert nachher?
Ja, genau. Also wir arbeiten auch mit der Atmung mal sehr stark, dass man die Atmung integriert, dass man sich konzentriert auf eure Atmung, dass ich mit bestimmten Wörtern versuche, euch in einen Entspannungszustand zu begleiten, wo ich mir vorher auch bei euch Informationen hole, was sind denn gute Wörter, was sind gute Bilder für euch, was ist mit guten Gefühlen verbunden, und das ist etwas, was man im Vorgespräch auch ein bisschen abholt. Und jeder von uns hat so Bilder, wo mit gutem Gefühl verbunden sind, und dort wie zusammen mit meiner Stimme, wo der auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen langsamer wird und ein bisschen gelassener, so in einen Entspannungszustand reinzukommen oder eben in einen tranceartigen Zustand. Und man schafft auch noch so mit Idiomotorik, sagt man dem, dass man wie versucht, suggerieren, dass zum Beispiel ihr das Gefühl bekommt, eine Hand wird viel leichter oder
die Füße werden schön warm.
Genau, und das ist ja, da weiss man ja mittlerweile auch aus der Wissenschaft ganz viel darüber, dass das kann man mittlerweile auch belegen, was da passiert im Körper innen, wenn man so das Wording braucht.
Der gesagt, sich schöne Sachen oder Orte vorstellen, da kann ich mir ja eigentlich auch überlegen, ich brauche vielleicht nicht einmal eure Hilfe die ganze Zeit, sondern ich kann auch eine Selbsthypnose machen. Ja. Sei es jetzt, um Schmerzen können zu reduzieren um können zu schlafen oder einzuschlafen. Aber ich muss es vielleicht lernen. Und da seid ihr dann in dem Sinn meine Wegbegleiterin, bis ich die Bilder selber abrufen, oder?
Genau, das ist ganz ein wichtiger Punkt. In all dem geht es ja immer wieder darum, ich habe es vorhin schon mal gesehen, so die Selbstwirksamkeit, was kann ich selber daheim machen, gerade dann, wenn ich mal nicht bei jemandem bin, dass ich nicht immer abhängig bin von Leuten, die mir vis-à-vis sind, die mir etwas Gutes tun, sondern was kann ich selber machen. Und Selbsthypnose ist dort eine wichtige Form davon. Das heisst zum Beispiel auch, dass ich die Hypnosen nehme immer per Audio auf und schicke es den Leuten, dass sie daheim weiter mit dem üben, arbeiten. Und manchmal ist es auch so, dass sie das auch selber anwenden können, wenn sie in einem Wartezimmer sind, beim Onkologen oder sonst vor einer Operation im Bett warten und solche Tools anwenden, für sich selber in eine Ruhe hineinzubringen. Genau.
Die Wirkung ist die, um das doch noch einmal zu repetieren, man wird ruhiger, Ängste werden hoffentlich reduziert und im besten Fall sogar Selbstheilungskräfte aktiviert. Mhm. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man so zusammenfassen. Und da geht es auch nicht darum, irgendwie falsche Hoffnungen zu schüren, wenn man von Selbstheilung redet. Das ist immer so ein Begriff, der auch so ein bisschen...
Wie eine Tablette, die man einnimmt, genau. Und dann ist man gesund.
Genau, das, es ist mehr wirklich so eine Haltung von uns. Wir tragen uns ganz viel Potenzial, wie wir selber mit uns umgehen können. Und das geht darum, zu aktivieren dort drinnen. Und das nennen wir auch Selbstheilungskräfte. Mhm. So.
Die Hypnose ist jetzt eine Therapie, die ihr jetzt immer wieder mit Erfolg anwenden könnt. Was gibt es denn in der Psychoonkologie noch für andere Formen neben dem Gespräch, der Hypnose, die wir jetzt erwähnt haben, für Therapieformen, die ihr anwendet, damit es den Leuten nachher besser geht?
Ja, also Eine Möglichkeit ist auch, Atemtechniken zu üben, also verschiedene Atemübungen, dass sie einfach aus dem Moment raus oder in den verschiedensten Situationen, wo sie drinnen sind, etwas haben, was sie selber anwenden können. Also gerade bei hospitalisierten Patienten manchmal, wo einfach die Atemnot das Thema ist oder die Angst vor der Atemnot, dann lenkt das Gespräch manchmal nicht, dass ich einfach verstehe, wie schwierig das ist, sondern da braucht es wie auch etwas, was sie wie, in der Hand haben, für selber anzuwenden. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
Das heisst, tief atmen und langsam wieder atmen, oder wie muss ich es verstehen?
Zum Beispiel, also es gibt da die verlängerte Ausatmung, also dass man zum Beispiel sagt, viermal tief einschnaufen durch die Nase und dann also während 4 Sekunden tief einschnaufen und während 6 Sekunden über den Mund tief ausschnaufen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wo man die auch anpasst an den Möglichkeiten vom Patienten, oder? Das ist ja auch wichtig, dass es umsetzbar ist.
An der körperlichen Möglichkeit.
An der körperlichen Möglichkeiten, ja. Genau, absolut, ja.
Atemtechnik, gibt es noch weitere jetzt Interventionen, die dir auch die Erfahrung zeigt, dass ihr damit erfolgreich sein könnt?
Ja, also, dass sie in dem Sinne nicht mehr direkt, aber es ist auch so, dass es manchmal eine medikamentöse Unterstützung braucht, oder? Dass einfach wie jemand sagt, mit all diesen Tools, die wir sonst haben, ich komme wie nicht zu Schlag, oder ich brauche wie etwas, was mich noch zur Beruhigung unterstützt auf der medikamentösen Ebene. Und dann arbeiten wir auch eng mit der Psychiatrie zusammen, wo wir selber ja keine Medikamente können verschreiben oder mit den Onkologen, dass man dort auch noch ein Hilfsmittel dazu kann. Geben.
Hauptsächlich gegen Angst, oder wahrscheinlich?
Zum Beispiel, oder auch manchmal bei, ja, wenn man so in eine depressive Verstimmung reinkommt, dass man wie sagt, da braucht es noch wie etwas zusätzlich, was aber überhaupt nicht immer der Fall ist, aber einfach als Möglichkeit. Und dann ganz fest auch Sachen aufzuzeigen, die sie können daheim machen. Also man weiss zum Beispiel gerade bei Fatigue, also bei dieser speziellen Art von Müdigkeit, wo Krebspatienten leiden darunter. Das ist übrigens auch ein grosser Punkt, der hier besprochen wird, den ich am Anfang ein bisschen vergessen habe, die Erschöpfung, die die Leute erleben, wo sie auch wenig, gerade in der Gesellschaft, wenig
Verständnis
dort bekommen, ja. Wo aber ein grosses Thema ist und dort darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel körperliche Aktivitäten dieser Fatigue entgegenwirken kann und dann was für körperliche Aktivitäten, dass wir dort auch vermitteln von Angeboten oder dass wir dort aufzeigen, was gibt es denn alles. Also einfach sehr praktisch orientiert auch. Oder es kann sein, dass ich mal in eine Selbsthilfegruppe möchte oder dass es eine Peer-Plattform gibt. Oder also, dass ich, wenn ihr fragt, was macht Psychoonkologie auch noch, dann ist es aufzeigen, was es alles sonst noch gibt, wo man...
Es ist ein Wegweiser, kann man das so sagen.
Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Ja, genau.
Ich habe mit der Onkologin, Ärztin, ein Gespräch gehabt vor einer Weile, wo auch Yoga anwendet und offensichtlich ganz grosse Erfolge hat damit.
Ja, genau. Yoga für Krebsbetroffene. Oder wir haben jetzt auch eine Ärztin, die Onko Pilates anbietet. Also beim Pilates weiss man auch, dass das etwas Wertvolles kann sein kann, weil es dort so um die Faszien geht. Ich weiss nicht, das ist etwas, was so ein bisschen am Kommen ist, wo man auch den Krebspatienten eigentlich empfehlen kann. Oder einfach, schlussendlich geht es ja wie darum, dass jeder so ein bisschen sein eigenes findet. Also das finde ich auch etwas ganz Wichtiges, dass man nicht zu fest von dem ausgehen, was wir das Gefühl haben, was für die Leute gut ist, sondern mehr so ein bisschen ermutigen, den eigenen Weg zu finden und gleichzeitig ein paar Sachen als Möglichkeit aufzuzeigen.
Das ist ja eigentlich eine schwierige Aufgabe, weil der Körper ist jetzt in einem Stresszustand mit Krebs. Und gleichzeitig muss der Kranke probieren, wieder ein positives Verhältnis zu seinem Körper zu schaffen. Oder?
Ja, genau.
Und dort ist wahrscheinlich einfach wesentlich, was tut mir gut und wo kann ich jetzt wieder positiv zu meinem Körper stehen und ihm in dem Sinne auch wieder Kraft geben über meine mentale Möglichkeit.
Ja, genau. Und dort finde ich ganz wichtig, dass man den ersten Schritt nicht vergisst. Und das ist der, einfach mal die Würdigung von dem Leiden, das gerade ist, und nicht gerade sofort in eine Handlungs- oder Lösungsstrategie hineinzukommen, was die Leute ja ganz viel erleben. Ah, mach doch noch das oder tu doch noch das. Und das habe ich auch gehört. Über Ernährung solltest du auch noch schauen.
Also ohnmächtige Ratschläge, ja, die einem fast totschlagen.
Genau, und das richtig. Und das ist etwas, was hier ganz häufig das Thema ist, dass sie eigentlich so viele Möglichkeiten bekommen, dass es wie von unserer Seite manchmal mehr darum geht, zu reduzieren und zu sagen, und die Trauer soll sie Platz haben und der Frust und die Wut soll sie Platz haben und vielleicht auch die Ohnmacht und das einfach mal so während dem ganzen Gespräch dürfen, dort dem wirklich seinen Platz zu geben. Und das ist für die Leute häufig sehr entlastend, weil sie das fast wie nie haben, weil es die meisten nicht aushalten, es einfach auszuhalten.
Eigentlich wäre es ja wichtig, gerade kurz nach der Diagnose eure Dienste zu beanspruchen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich umhöre, ist das nicht der Fall, sondern es kommt sehr viel später. Dann ging es ja auch darum, eine Beratung zu bekommen von einer Drittperson. Was ist die richtige Therapie? Ist es die Operation? Ist eine Zweitmeinung wichtig? Ist und so weiter eine medikamentöse Beratung mit welchen Konsequenzen wichtig? Kommen Leute oder werden sie auch von Onkologen relativ rasch euch zugewiesen oder kommen sie erst dann, wenn sie schon in diesem ganzen Prozess operiert und mit entsprechenden Medikamenten versorgt sind?
Das ist sehr unterschiedlich. Also vielleicht einleitend zu sagen ist, dass die Belastungen ja in diesem ganzen Krankheitsverlauf ab- und zunehmen. Und am Anfang sind sie sehr hoch. Eben bei der Säge, bei Diagnoseeröffnung kann man sagen, macht es vielleicht Sinn, dass man Patienten uns zuweist. Es ist aber auch so, dass ja, die Leute auch eigene Ressourcen haben, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und dann kommen sie dann halt dann vielleicht noch nicht, aber dann plötzlich in einem anderen Zeitpunkt vom Krankheitsverlauf. Also, dass wir im Ganzen innen immer wieder mal dabei sind oder auch nicht dabei sind. Und wer denkt daran, dass sie, für das ist auch die spezialisierten Pflegefachleute, also das sind häufig ganz wichtige Bezugspersonen, die erkennen, da braucht es jetzt etwas eher auf der praktischen Ebene, ja, das ist eher die Krebsliga, wo sollte, wenn es um eine finanzielle Unterstützung geht oder Beratung geht von Vorsorgeaufträgen, dass sie eher Krebsliga zuweisen oder dass sie sagen, dass sie wie Sicherheit geben von der Medikamenteneinnahme, wenn sie daheim sind, die Leute, dass die Pflegeansprechpersonen sind, dass die auch manchmal einen roten Faden sind im ganzen Krankheitsverlauf. Also, dass die ganz viel abdecken und dann erkennen, wann ist es wirklich wichtig, dass jetzt die Psycho-Onkologie reinkommt, weil sie schon sehr viel können selber abdecken können.
Wenn die wichtigen Hinweise sind, nicht die Ärzte, die sind in dem Sinn meistens einfach fokussiert auf ihr Spezialgebiet, sondern es sind die spezialisierten Pflegekräfte, die den Überblick besser haben und die Nähe zum Patienten besser haben und auch besser können beurteilen, was jetzt noch notwendig wäre. Oder? Und das, denke ich mir, ist ein ganz wichtiger Hinweis. Zum Glück und dank der Forschung ist Krebs nicht mehr ausschliesslich ein Todesurteil. Es ist in der Mehrheit der Fälle, und das kann man sagen so, über 70%, ist es letztendlich eine chronische Krankheit, wo man muss damit leben, wo vielleicht am Schluss das Leben ändert, nicht wegen Krebs, sondern wegen Folgeerscheinungen nach einer Behandlung. Wie weit seid ihr dort noch eine Anlaufstelle oder eine Hilfe von diesen sogenannten Survivor, also den Überlebenden nach einer intensiven Krebstherapie?
Genau, das ist, finde ich, ganz ein wichtiges Thema. Die Cancer Survivors, die eben auch gesellschaftlich noch nicht so anerkannt ist worden, was das heisst, wenn man all die Therapien hinter sich hat und dann mit den, je nachdem, Folgeproblemen weiter muss leben. Man hat zwar überlebt und jetzt, voilà, jetzt hast du das geschafft und jetzt solltest du glücklich sein und jetzt solltest du wieder in die Arbeitswelt einsteigen.
Aber das ist der springende Punkt. Entschuldigung, wenn ich da dazwischen rede. Wie finde ich nach vielleicht in einem Jahr, Schwebezustand, wo ich nicht weiss, stirbe ich, überlebe ich, komme ich wieder zurück in den Alltag. Wie finde ich zurück in die Arbeitswelt, in eine Normalität? Dort brauche ich doch wahrscheinlich am meisten Unterstützung.
Ja, genau. Das stimmt, und für das ist es auch so wichtig, ein Netzwerk zu haben, das einen in dem weiter begleitet. Und zwar nicht, dass es fertig ist, in dem, dass man sagt, ihr habt jetzt die letzte Chemotherapie hinter euch und es ist gut, jetzt sind drei Monate.
Hui, die können zurück in den Alltag.
Genau, sondern, und dort haben wir sicher auch eine wichtige Funktion, dass wir dort auch weiterhin im Boot bleiben, auch wenn sie vielleicht nur noch alle drei Monate zum Beispiel zum Arzt kommen, weil es eben genau dann wichtig wird, dort weiterhin auch den Halt zu geben und das Verständnis, was das heisst, jetzt mit dem allem auch zu leben. Und manchmal sind wir aber hier, jetzt spezifisch auf der Onkologie, auch nicht mehr die Richtigen, weil wir als Psycho-Onkologen, die im Spital tätig sind, wie halt auch sehr stark mit den Therapien, also mit den ganzen Erfahrungen, die der Onkologie verknüpft sind, und dann manchmal mit den Patienten schauen, okay, macht vielleicht eine externe Psycho-Onkologin mit eigener Praxis oder Psycho-Onkologe mehr Sinn, der etwas weiter weg vom Spital ist, der nicht mehr mit dem hier allem verbunden ist. Also das tun wir auch immer wieder aktiv ansprechen, dass es zum Schauen, ist es hier noch der richtige Ort. Dann auch weiter Verknüpfungen mit der Krebsliga, wo sie dort weiterhin begleiten können. Aber es ist ein wichtiger Punkt, dass die Leute nicht den Eindruck bekommen, aha, wenn ich Therapie abschloss auf körperlicher Ebene, bin ich jetzt eigentlich allein zuständig. Und das wär nicht das, was wir möchten vermitteln. Ja.
Also dir empfehlen, den auch den Versuch zu machen, mit einer selbstständigen Psycho-Onkologin oder einem Psycho-Onkologen zu arbeiten, aber auch mit Peer-Groups, also in Gruppengesprächen, Situation, wo man erlebt, vielleicht wo auch materiell bedrohlich ist, weil man nicht mehr den gleichen Job machen kann und weil vielleicht auch die Finanzen ein bisschen strapazierter sind, als sie vorher waren, wenn überhaupt, dass man diese Hilfsangebote wahrnimmt, oder?
Ja. Genau, unbedingt. Und dass das auch, ich glaube, dass sie mir auch gefordert, als Fachleute auf das, für das sensibilisieren, dass das okay ist und dass das wichtig ist und dass das dazu gehört, dass man wie dort zum Teil noch weiterhin Begleitung braucht. Oder manchmal ist es aber auch nur punktuelle Begleitung, weil die Leute haben ja viele Möglichkeiten, selber mit Situationen umzugehen. Und manchmal braucht es nur wie eine Bestärkung in dem oder wie ein Vertrauen wieder ja, zu generieren bei den Leuten, hey, ja, ich darf mir dort noch Zeit lassen oder ich darf dort noch weiter auf mich Acht geben oder ich darf dort mir Hilfe holen, also dort so die Ermutigung für das. Mhm. Ja.
Seht ihr jetzt gerade in der Schweiz eine Angst davor, vielleicht wenn man austherapiert ist in dem Sinn, Hilfe zu holen? Stehen wir uns da selber ein bisschen im Weg oder ist das in der Zwischenzeit akzeptiert, dass man das darf oder soll?
Ich denke, es ist sicher viel akzeptierter als noch vor vielen Jahren. Also ja, vor 20 Jahren, dann zumal als Pflegefachfrau, nein, ist länger, 25 Jahre, auf der Onkologie gearbeitet, dann ist das noch viel weniger Thema gewesen als heute, dass es wie klar ist, dass wenn man mit einer so einer Diagnose, mit so einer Diagnose konfrontiert ist, dass man sich Hilfe darf nehmen, dass es Stellen gibt und auch durch die Lobbyarbeit von vielen Plattformen wie Selbsthilfegruppen, wie Krebsliga, wie die Spitäler, wo das auch gegen aussen kommuniziert, dass es so Angebote gibt und dass man den ganzen heidlichen Ansatz zunehmend wirklich mehr verfolgt oder dass man dort Wert drauf legt, ja.
Aber man kann eigentlich alle auffordern, die unsicher sind, machen, fragen. Ihr habt das Recht, ihr sollt auch begleitet werden. Es ist ein Gesundheitssystem, zum Glück in unserem Land, das das anbietet, aber man muss auch ein bisschen selber die Initiativen ergreifen und nicht nur darauf warten, bis es einem angeboten wird. Oder das ist vielleicht ein wichtiger Ratschlag, den man da am Schluss von unserem Gespräch den Leuten mitgeben kann.
Ja, dass sie sich auch wieder für haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich denke aber auch, es ist wichtig für die Fachleute, dass sie immer wieder daran denken, den Leuten das auch nahezulegen. Weil wenn man schon so viele Sachen hat, wo man daran denken sollte, ist man manchmal auch ein bisschen überfordert, dann auch selber Hilfe überall zu suchen und zu holen. Darum ist es, denke ich, eine gute Mischung zwischen mal, ich hole mir das, ich sensibilisiere, ich darf die Hilfe in Anspruch nehmen, also ich bin sensibilisiert auf die Möglichkeiten, aber auch das Fach, die Leute oder das Umfeld
ermutigen.
Ja, ermutigen, genau.
Frau Gini, danke ganz herzlich für das wunderbare Gespräch und ich finde, dir strahlt das, was dir als Beruf macht, auch als Persönlichkeit aus und das ist sehr berührend.
Danke vielmals, merci Dank. Euch vielmals. Danke.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst «Nachgefragt». Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.